das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Hallo und einen schönen Donnerstagabend aus dem Studio Merten. Unser Thema heute: die aktuelle Bildungssituation. Dazu im Studio der Staatssekretär Günther Wienans vom Ministerium für Schule und Weiterbildung. Und dann noch einige Tipps aus dem Vorgebirge. Am Mikrofon Martin Kaltwasser. Schule und Weiterbildung sind sehr wichtige Themen, gerade in der heutigen Zeit. Leider hört man auch viel über Gewalt an Schulen. Über diese und andere schulischen Bereiche unterhält sich meine Kollegin Nathalie Miemert mit dem Staatssekretär und einer Lehrerin.
Heute zu Gast bei Studio Merten begrüße ich ganz herzlich den Staatssekretär im Ministerium für Schule und Weiterbildung, Günther Wienans. Guten Abend, Herr Wienans.
Guten Abend.
Und weiterhin begrüße ich herzlich Monika May. Sie ist Grundschullehrerin und wird unser Gespräch sicherlich mit ihren Erfahrungen aus dem Arbeitsleben an der Schule mit Kollegen, Schülern und Eltern bereichern.
Guten Abend.
Guten Abend. Herr Wienans, wir danken Ihnen erst einmal, dass Sie gekommen sind, auch wenn Ihr Weg vielleicht nicht ganz so weit war. Ja doch, Sie kommen von der Arbeit, aber Sie wohnen hier in Bornheim-Hersel. Den heutigen Abend wollen wir nutzen, um über Sie und Ihr derzeitiges Amt als Staatssekretär im Schulministerium Düsseldorf zu sprechen. Und weiterhin werden wir über aktuelle Themen rund um die Schule, unter anderem auch das Thema Gewalt an Schulen, reden. Herr Wienans, erzählen Sie uns doch ein wenig von sich und Ihrer Arbeit als Staatssekretär.
Ja, Sie hatten es ja schon gesagt, ich komme ganz aus der Nähe, also etwa 10 Kilometer Luftlinie von hier und wohne in Hersel seit 1992. Bin also irgendwann mal mit dem Studium nach Bonn verschlagen worden und habe dann also eine Zeit lang in Bonn gearbeitet, damals noch zunächst im Parlament, später im Bundeskanzleramt und war vor meiner Berufung zum Staatssekretär 7 Jahre im Kulturbereich tätig, beim Kulturbeauftragten der Bundesregierung. Bin jetzt eben seit dem 1. Juli in Düsseldorf im Schulministerium und versuche gemeinsam mit der Ministerin Frau Sommer das Schulsystem in Nordrhein-Westfalen wieder fit zu machen für das laufende Jahrhundert.
Was liegt Ihnen da denn am Herzen? Was möchten Sie bewirken?
Wir möchten im Grunde in der Bildungspolitik wieder einen neuen Aufbruch hineinführen. Und zwar, wir müssen herauskommen aus diesem PISA-Loch in Nordrhein-Westfalen. Wir müssen heraus, dass wir immer das Gefühl haben, wir können da mit anderen Ländern nicht mehr mithalten. Ich glaube, dass die Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen nicht dümmer sind als in anderen Bundesländern. Und gerade deshalb, weil ich davon fest überzeugt bin, auch als Vater von 2 Kindern, möchte ich, dass wir unser Schulsystem verbessern und dass wir die Qualität unseres Schulwesens vor allem verbessern. Das ist ganz wichtig, damit auch wieder junge Leute Perspektiven haben, dass sie eine Ausbildungsstelle bekommen, dass sie wieder ein Studium erfolgreich durchführen können, dass die Zahl derjenigen, die Ausbildungsplätze finden, wieder erhöht wird. Wir haben viel zu viele junge Leute, die keinen Ausbildungsplatz finden. Und so gibt es eine Reihe von Dingen, die wir jetzt einfach mit und mit angreifen müssen.
Frau May, Sie als Grundschullehrerin, hätten Sie irgendwelche Wünsche an Herrn Wienans?
Ja, ich las voller Freude in einem Zeitungsartikel, dass Sie wieder Ruhe in die Schule hineinbringen wollen. Wenn Sie das schaffen würden, dann wären wir Lehrer, ich denke, da kann ich für viele Lehrer sprechen, sehr, sehr glücklich. Denn was wir in den letzten Jahren erlebt haben, das war immer ein Auf und Ab und Neubeginn und wieder was Neues beginnen und wieder neu anfangen. Das hat uns zermürbt und dem eigentlichen Schulbetrieb ferngehalten. Wir konnten uns gar nicht so richtig auf die Schüler konzentrieren, auf den Unterricht, sondern auf andere Dinge, die eigentlich schulfremd waren. Und wenn Sie, wie gesagt, wieder Ruhe reinbringen, das wäre wunderbar.
Also das ist sicherlich unser Ziel. Nun gebe ich zu, dass wir jetzt am Anfang Unruhe wieder in die Schulen gebracht haben, weil wenn Sie etwas verändern wollen, eine politische Wende auch in der Schulpolitik machen wollen, dann müssen Sie am Anfang etwas verändern. Deshalb novellieren wir derzeit das Schulgesetz. Ja. Aber wir haben versprochen, und dazu stehen wir auch, wir novellieren das Schulgesetz einmal. Das versuchen wir jetzt bis zur Sommerpause. Dann tritt das Gesetz in Kraft. Und danach werden wir 4 Jahre das Gesetz nicht mehr anfassen. Das heißt, wir wollen jetzt die Veränderung machen, aber dann vor allen Dingen auch das, was ja viele Lehrer zu Recht kritisiert haben, dass man immer wieder neue Erlasse hat, immer wieder sich auf neue Dinge einstellen muss. Was wir allerdings machen werden, ist, dass die Schulen viel mehr selbst entscheiden müssen. Also das, was wir ja gesagt haben, eigenverantwortliche Schule nehmen wir sehr ernst. Die eigenverantwortliche Schule bedeutet aber auch Verantwortung. Man wird also sich sicherlich auch weiterhin umstellen müssen. Aber vielleicht nicht immer mit so vielen Direktiven aus Düsseldorf oder von der Bezirksregierung oder vom Schulamt.
Also das ist dann ein Punkt, die Selbstständigkeit der Schulen. Was ist denn noch? Was wird uns noch erwarten?
Also es gibt einige organisatorische Änderungen, ob das nun ist die Ausgestaltung der Schulzeitverkürzung bis zum Abitur, da gibt es Veränderungen, die Oberstufe wird neu gestaltet am Gymnasium, aber viel wichtiger sind die inhaltlichen Dinge, die wir machen. Also beispielsweise ein Programmsatz, die Versetzung ist künftig der Regelfall. Das ist nicht nur ein Programmsatz, sondern da wollen wir auch hin. Wir wollen also die individuelle Förderung von Kindern verbessern.
Jeder wird versetzt, egal ob er normalerweise nicht versetzt werden würde.
Wir wollen nicht die Leistungsanforderungen herunterschrauben, wir wollen nur die Förderung verbessern. Wenn ich Ihnen sage, dass das Sitzenbleiben in Nordrhein-Westfalen kostet uns 2000 Lehrerstellen. Wenn ich diese 2000 Lehrerstellen in der Lage wäre, umzupolen zu einer präventiven Förderung, glaube ich, hätten wir alle mehr davon. Weil es ist erwiesen, die Ehrenrunde...
Frau May, was sagen Sie dazu? Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Ich sehe gerade, Frau May sieht sehr angespannt aus.
Ja, also ich kann das nur bestätigen, dass die individuelle Förderung eines jeden Schülers ganz, ganz dringend ist. Denn es kann nicht sein, dass jeder Schüler einer Klasse auf dem gleichen Stand ist. Von der Intelligenz her und von Leistungsvermögen her. Also muss man versuchen anzuheben. Und das können wir momentan noch nicht so, wie wir es gerne täten. Bloß, wenn ich dann in der Gesetzesverordnung, die Sie erlassen haben, lese, dass diese Schüler sogar eine halbe Wochenstundenzahl aus der Klasse genommen werden können, aus dem Unterricht genommen werden können, dann sehe ich da schon Schwierigkeiten. Denn ich habe in meiner eigenen Klasse 3, 4, 5 Schüler, die aus Förderungsgründen 4, 5 Mal die Woche herausgenommen werden. Dann haben sie wieder Defizite in diesen Fächern, die sie dann eben dann verlassen in dieser Zeit. Ne? Also da sehe ich schon auch Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, wie man das da wieder auffangen sollte.
Also Sie sprechen ja die Lernstudio-Idee an, die wir jetzt in der Verordnung für die Grundschule jetzt umgesetzt haben. Natürlich muss das vor Ort entschieden werden. Das ist ja auch so gefasst, dass bis zur Hälfte der Unterrichtszeit ein Kind herausgenommen werden kann. Das können Sie nur individuell immer entscheiden. Wichtig ist, dass Sie die personellen Ressourcen da zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist das ganz Wichtige. Das ist begleitend zum Schulgesetz, dass wir eben in den nächsten Jahren 4000 zusätzliche Lehrerstellen in die Schulen bringen, weil nur wenn ich auch die personelle Situation verbessere, kann ich natürlich auch zur besseren Förderung kommen. Das ist ganz logisch. Deshalb gehört eines mit dem anderen sehr zusammen. Ein zweites, was wir auch machen, nicht so sehr in der Grundschule, aber in den weiterführenden Schulen, ist, dass wir die Stundenzahl erhöhen der Schüler, aber gleichzeitig den Schulen mehr Freiräume belassen, wie sie mit diesen Stunden umgehen. Das heißt, für was sie sie einsetzen, ob sie beispielsweise künftig sagen, in diesem Jahr war der Englischunterricht, weil eine Lehrerin krank war, nicht so, wie er hätte sein sollen. Dann können sie im nächsten Jahr eine Stunde mehr Englisch geben, die Schule. Wir geben also Stundenkontingente in die Schulen, damit sie freier sind und selbst entscheiden, wo will ich am besten fördern.
Reden wir weiter darüber gleich nach der Musik über das Schulsystem. Danke. Der Staatssekretär im nordrhein-westfälischen Schulministerium ist heute zu Gast hier bei Studio Merten und eine Grundschullehrerin. Wir sprachen über die individuelle Förderung der Schüler, die in Zukunft doch intensiver betrieben werden soll. Frau May, was sagen Sie dazu?
Also für mich betrifft die Förderung auch die sozialpädagogische. Da müsste, wie es auch von unseren Verbänden wohl auch verlangt wird, zumindest ein Sozialpädagoge pro Schule zur Verfügung stehen. Denn wir Lehrer werden dieser sozialen Fragen nicht mehr Herr. Das können wir nicht leisten. Das haben wir auch nicht in unserem Studium gelernt. Ich hoffe, das wird sich ändern, was das Studium jetzt anbetrifft, sodass die Lehrer also dann vielleicht auch autark sind demnächst in diesen Dingen. Aber momentan bedarf es sicherlich der sozialpädagogischen Begleitung.
Da wären wir ja auch bei dem Thema Gewalt an Schulen. Wir hatten ja, es ging ja jetzt viel durch die Presse. Es gibt ja verschiedene Gesichter der Gewalt. Da ist diese eine Sache mit diesem Handyverbot. Da wird überlegt, soll man generell Handys verbieten, damit eben nicht so schreckliche Bilder durch die Schulen kursieren. Und andererseits gibt es Unterdrückung und Diskriminierung von kleineren Gruppen in der Schule. Ich möchte in diesem Punkt gerne mal einen persönlichen Bekannten zitieren. Der hat also persönliche Verwandte von mir, die haben ein Kind in einer Troisdorfer Hauptschule und das Kind gehört zu einer Minderheit. Und zwar stehen in der Klasse, glaube ich, eine Handvoll deutsche Schüler, die anderen sind ausländische Schüler. Und die Deutschen werden von den Ausländischen unterdrückt, also mal umgekehrt. Und was würden Sie Eltern raten, die ihr Kind gerne aus der Schule holen würden oder die eben sehen, da ist ein Problem, das wird von der Schulleitung zwar gesehen, aber selbst die Schulleitung gibt zu, dass ihnen die Hände gebunden sind und wissen da nicht ein noch aus. Was würden Sie da raten? Was kann man Eltern raten, die in so einer Situation stecken?
Das ist jetzt eine ganz schwere Frage, ja, weil ich muss das vor Ort mir anschauen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir das Thema reden.
Ja.
Gewalt an Schulen hat es immer gegeben. Die hat es zu unserer Schulzeit auch gegeben. Es gab Handgreiflichkeiten immer schon. Sicherlich hat sich heute die Gewalt verändert, weil die Jugendlichen sehen heute viel mehr Gewalt im Fernsehen, in den Medien. Wir haben eine gewaltbereitere Umgebung, in der die Schüler aufwachsen. Mhm. Ich möchte auch nicht unbedingt das jetzt nur als Migrationsthema sehen. Auch deutsche Kinder prügeln sich. Das ist nicht nur sicher. Ausländische Kinder. Mhm. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man mit den Lehrkräften redet, auch als Elternteil, keine Angst hat, mit Lehrern darüber zu reden. Und Lehrer werden auch versuchen, an dem Problem zu arbeiten.
Aber in diesem Fall, da weiß ich konkret, dass die Lehrer zugeben, dass sie da irgendwo hilf- und machtlos sind.
Das, was Frau Mayer sagte, natürlich brauchen wir Sozialpädagogen dafür, weil sie das ja wirklich nicht gelernt haben in der Ausbildung häufig. Wir haben dafür beispielsweise 250 Sozialpädagogin jetzt gerade für die Hauptschule entfristet, sage ich mal. Das waren 250 Stellen für Hauptschulen, die waren befristet, eingesetzt worden für 3 Jahre bis Mitte des Jahres von der alten Landesregierung. Wir haben die gerade entfristet, weil wir sagen, wir brauchen diese Sozialpädagogen. Wir haben in den Hauptschulen rund 400 Sozialpädagogen Stellen. Das heißt, da sind mehr Sozialpädagogen, weil auf einer Stelle sind auch teilweise Teilzeitkräfte.
Ja.
Das heißt, wir haben schon in vielen Hauptschulen den Sozialpädagogen. Wir haben ein Problem der Schulfinanzierung. Das ist jetzt ganz kompliziert, weil eigentlich das Land für die Sozialpädagogen nicht zuständig ist. Das Land ist für das Lehrerpersonal zuständig und für das andere Personal sind die Schulträger. Sie haben auch in vielen Kommunen so, dass der Schulträger den Streetworker bezahlt oder auch den Sozialarbeiter in der Hauptschule. Und da ist ein gewisses Problem, wo wir mit den Kommunen auch jetzt reden müssen, wie wir das vereinheitlichen. Weil es kann nicht sein, dass eine Kommune sagt, ich sehe das Problem, bezahle den Sozialarbeiter und die andere sagt, warte ich lieber, bis das Land kommt. Das ist ein Problem, weil wir auch die Sozialpädagogen auf Lehrerstellen führen. Da sagen viele Lehrerverbände wiederum, das ist nicht richtig, das sind Lehrerstellen. Bitte die Sozialpädagogen anders.
Ja, wo wir gerade bei den Kommunen sind, die sind ja bei dem neuen Gesetzentwurf ganz aufgebracht gewesen und haben kritisiert, dass das neue Schulgesetz undeutlich definiert und insbesondere bezüglich der neu entstehenden Kosten, die dann auf die Städte und Gemeinde abgewälzt werden würden, dass sie da irgendwie Panik haben und wie wird das sein und dass das alles noch gar nicht so genau erkennbar ist, wer wird dann die Kosten übernehmen?
Also die Kommunen kritisieren die Kosten bei 2 Punkten. Sie sagen einfach zum einen die vorschulische Sprachförderung, da wäre die Kostenschätzung der Landesregierung nicht optimal und bei der Frage der eigenverantwortlichen Schulen. Da kann ich in beiden Punkten versichern, dass das Land dieses natürlich finanzieren wird. Ich glaube, dass die vorschulische Sprachförderung, dass wir uns nicht streiten sollten zwischen Bund und Land, also zwischen Land und Kommune, über die Portokosten. Aber die haben wir vorgesehen. Nur das Problem entsteht, weil das Land eben für die Lehrer zuständig ist und die Kommunen für die Gebäude und für das Verwaltungspersonal. Aber der Test der Schüler wird durch Lehrpersonal stattfinden und durch Schulaufsichtsbeamte, die beides Landesbeamte sind. Wir haben alleine 1600 Lehrerstellen in den Grundschulen für Integration. Und diese Lehrer werden genutzt für die Sprachtests und danach finden Sprachkurse statt. Natürlich in den Räumlichkeiten der Grundschule, wo die Kommunen Träger sind.
Meine Frage ist jetzt, es sollen dann Sprachkurse, also wenn man merkt, aha, das Kind hat ein Defizit, es wird im Vorschulalter getestet, kurz vor der Voreinschulung, warum macht man nicht, und ich denke, das ist schon immer versäumt worden, bereits im Kindergartenalter, warum fängt man die Kinder nicht da schon auf?
Ja, wir wollen ganz, wir wollen natürlich gerade in Kindergärten die Förderung haben. Mhm. Also das geht ein bisschen teilweise undeutlich durch die Presse auch. Zunächst mal ist es so, die Kinder werden 2 Jahre vor der Einschulung künftig getestet, nicht mehr wie jetzt, rund 9 Monate vorher bei der Anmeldung zur Grundschule. Wird dann ein Sprachförderbedarf festgestellt, wird den Eltern empfohlen, ihr Kind in den Kindergarten zu schicken, weil viele gerade der Kinder, die es nötig haben, nicht im Kindergarten sind. Und der Kindergarten wird natürlich künftig seine Rolle auch verändern. Die Bildungsinhalte im Kindergarten werden anders werden.
Wird dann extra jemand eingestellt werden in Zukunft in den Kindergärten?
Nein, wir müssen in den Kindergärten Qualifizierungsmaßnahmen treffen für Sprachförderung. Mhm. Und in die eigentlichen Sprachkurse gehen dann nur die Kinder, die nicht im Kindergarten gefördert werden können. Weil primäres Interesse ist die Förderung im Kindergarten.
Aber das heißt doch auch, dass alle Kinder in den Kindergarten gehen müssen, im Prinzip.
Ja, wir haben aber in Deutschland nicht die Möglichkeit, eine Kindergartenpflicht festzusetzen. Bislang jedenfalls sagen die Verfassungsjuristen, es kann eine Schulpflicht geben, aber keine Kindergartenpflicht. Solange wir die nicht haben, kann ich nur daran appellieren an die Eltern und sagen, schicken Sie Ihr Kind in den Kindergarten. Und wenn Sie allerdings nicht das Kind in den Kindergarten schicken, dann können verpflichtende Sprachkurse festgesetzt werden.
Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich sehe das ja bei meinen Kindern, die waren im Kindergarten und die waren da ganz stolz, Multikulti. Ich finde das auch ganz toll, ganz viele Nationalitäten waren da. Aber andererseits war auch zu sehen, dass die Kinder, die eine Sprache sprachen vom Elternhaus her, sagen wir Italienisch oder Türkisch, auch gemeinsam spielten und also wenig Kontakt zu den deutsch sprechenden Kindern gesucht haben und somit dann im Grundschulalter immer noch nicht fähig waren, richtig sich auf Deutsch zu artikulieren. Und da müsste ja dann wirklich eine Lehrkraft hin in den Kindergarten und sagen so, wir machen jetzt heute mal ein Stündchen Deutsch und also Sprachunterricht.
Ja, ich würde jetzt auch die Kompetenz der Kindergärtnerin nicht unterschätzen. Auch Kindergärtnerinnen können natürlich Sprachförderungen betreiben.
Aber denen fehlt ja oft die Zeit dazu. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in dem Kindergarten meiner Kinder, dass die Erzieherinnen dafür Zeit gefunden hätten. Ich denke mal, da hätte man wirklich noch eine Stelle für einrichten müssten.
Ja, ich glaube, wir müssen aber nochmal den Elementarbereich verändern. Also wir müssen den Kindergarten und die nachfolgende Grundschule als mehr als eine Einheit sehen. Mhm. Die Zusammenarbeit wird ausdrücklich auch im Gesetz jetzt festgeschrieben, zwischen Kindergarten und Grundschule soll noch intensiviert werden. Gerade diese Sprachförderung ist ja also die Klammer jetzt auch. Und ich glaube schon, dass man die Kindergärtnerinnen in der Ausbildung, aber auch durch Nachqualifizierung stärker auf dieses vorbereiten kann und muss.
Was denken Sie darüber,
Frau Meyer? Also ich denke, dass die Kindergärtnerinnen in der letzten Zeit sehr qualifiziert worden sind. Erstens das. Und zweitens, aber ich wollte nochmal darauf zurückkommen, was wir vorhin sagten. Wie können Sie denn die Kinder erfassen, die also der deutschen Sprache noch nicht mächtig sind und nicht in den Kindergarten gehen? Das ist jetzt für mich das Problem.
Nein, das ist nicht allzu schwierig. Die Kommunen haben ja die Anschriften aller 4-jährigen Kinder. Die werden derzeit ja auch eingeladen, alle die Eltern 4-jähriger Kinder zu einer Informationsveranstaltung in die Grundschule. Und das heißt, wir haben die Anschriften und wir können sie abgleichen mit den Kindern, die im Kindergarten sind. Und damit durch ein einfaches Computerprogramm können Sie feststellen, wer geht nicht im Kindergarten. Das können wir feststellen.
Alles über die Zukunft unserer Schulen, gleich weiter nach der Musik. Günter Wienanz ist heute zu Gast hier im Studio Merten, Staatssekretär im nordrhein-westfälischen Schulministerium. Wir sprachen eben über Förderung, Sprachförderung bereits im Kindergartenalter. Jetzt weiteres Thema bezüglich Schule und Reformationen in der Schule, Schulpolitik. Wir hatten das Thema PISA, möchte ich jetzt ansprechen. Inwiefern beeinflusst Sie das in Ihrer jetzigen Politik? Fühlen Sie sich gedrängt, irgendwie Handlungen durchzuführen, oder wäre es auch ohne PISA gegangen?
Ich glaube, PISA war ein heilsamer Schock in Deutschland. Wir haben alle gedacht, unser Schulsystem ist top, wir haben mit das Beste auf der Welt, und dann haben wir das zunächst mal nicht geglaubt. Als PISA 2001 kam, haben wir gesagt, das ist nicht irgendwie in Ordnung und die Tests waren nicht so. Aber als ich dann jetzt immer wieder bewahrheitet, dass es doch immer das gleiche Ergebnis ist und gerade für Nordrhein-Westfalen wir im unteren in der unteren Ecke sind, im Ländervergleich, glaube ich, haben die alle verstanden, wie brisant das ist. Wenn Sie also feststellen, dass nordrhein-westfälische Schüler einen Lernrückschritt von fast einem Jahr gegenüber dem Spitzenreiter Bayern und Baden-Württemberg und Sachsen haben, dann müssen wir etwas tun. Ich hatte Ihnen schon mal gesagt, ganz am Anfang, unsere Kinder sind nicht dümmer. Sie haben nur weniger Unterricht. Ja. Wenn in Bayern auch entsprechend ein Jahr mehr Unterricht ist, sind auch die Leistungen entsprechend weiter. Also müssen wir die Stundentafel verbessern, wir müssen mehr Unterricht geben, wir müssen qualitätvollen Unterricht geben. Das heißt, wir müssen an der Unterrichtsqualität arbeiten. Das ist das eine. Wir müssen eben unsere Kinder fitter machen. Das zweite ist, ganz erschreckend bei PISA war, dass die Abhängigkeit zwischen dem Bildungserfolg und der sozialen Herkunft so extrem ist. In Deutschland generell, aber eben in Nordrhein-Westfalen noch extremer. Wir sind neben Bremen das Land, wo diese Abhängigkeit am größten ist. Und daran arbeiten wir. Und die erste Reaktion der neuen Landesregierung war ja, dass wir gesagt haben, wir nehmen uns vor allem die Hauptschule vor. Weil dort sind die sozialen Probleme. Dort haben wir mittlerweile einen Migrationshintergrund von 50%. Also jedes zweite Kind hat einen Migrationshintergrund. Und PISA ist deshalb in Nordrhein-Westfalen so schlecht auch, weil der Abstand zwischen den ganz schwachen Schülern und den ganz guten Schülern der größte in ganz Deutschland ist. Das heißt gerade, PISA ist ein Mittelwert. Wenn so viele schwache Schüler da sind, dann zieht es sie nach unten. Und das heißt, nicht einfach nur wegen des PISA-Ergebnisses, aber auch ganz generell können wir uns nicht erlauben, so viele Kinder zu haben, die beispielsweise auf der Kompetenzstufe 1 und darunter sind. Das heißt, Kompetenzstufe 1, 30% verlassen Hauptschule auf dem Niveau viertes Schuljahr Grundschule. So, die haben keine Chance auf dem Ausbildungsmarkt und daran müssen wir vehement arbeiten, weil Schulpolitik ist Präventionspolitik. Nämlich, wir reichen sonst Kinder in Berufsschule weiter, in vollzeitschulischen Ausbildungsgängen der Berufsschule. Sie kriegen immer noch keinen Ausbildungsplatz und sie finden irgendwann keine Arbeit und sind in den sozialen Netzen drin. Das heißt, wenn wir nicht Schulpolitik als Präventionspolitik begreifen, haben wir verloren.
Aber wäre es nicht sinnvoll, also da würde ich jetzt ansetzen, das in die Grundschule zu verlagern, nicht erst in der Hauptschule anzufangen, die Kinder, wie gesagt, zu fördern, dass das gar nicht erst diese Defizite auftauchen, dass diese so viele Kinder nachher in die Hauptschule müssen. Ich denke, da müsste man ansetzen.
Wenn Sie jetzt entscheiden könnten, was würden Sie an Veränderungen und Verbesserungen vorschlagen? Jetzt in der Praxis. Sie sind Grundschullehrerin, Sie haben vielleicht 50% ausländische Kinder.
Mehr. Ich habe 5 echte Deutsche in meiner Klasse.
Ja, und nur es ist ja irgendwie, man neigt dazu zu denken, ja, die Ausländer, die sollen sich selber darum kümmern, aber so einfach ist das ja nicht. Man ist in einem fremden Land, man muss ganz, wie kann man die auffangen?
Also, hilfreich ist, wird sein, denke ich mir, die Ganztagsschule. Von mir aus auch die offene Ganztagsschule. Das wird unsere Schule demnächst. Und da setze ich ganz große Hoffnung hinein, dass die Kinder dort gefördert werden, auch des Nachmittags. Denn was ich so sehe und höre, sie sind sich selbst überlassen, die Kinder nachmittags. Die wissen nichts damit anzufangen mit ihrer Freizeit. Machen teilweise dummes Zeug. Ein Kind aus meiner Klasse ist schon Polizei bekannt. Ich habe eine dritte Schule.
Aber darf ich was sagen, wenn ich jetzt an Ganztagsschule denke, ich habe selber 2 Kinder, da habe ich immer die Angst, okay, die Politik wird jetzt Ganztagsschulen machen, aber ist dann da auch das Lehrpersonal, wird dafür gesorgt, dass die Kinder dann nicht wieder 35 Kinder und ein Lehrer, weil das denke ich mal auch, das hat selbst irgendeine CDU-Politikerin gefordert, kleinere Lerngruppen, dass das doch auch die Zukunft sein müsste, um wirklich effektiv zu arbeiten.
Ja, bei der offenen Ganztagsschule handelt es sich ja darum, dass nachmittags Programme angeboten werden der verschiedensten Art, musikalisch, kulturell, jeglicher Art, sportlicher und so weiter. Also sodass die Kinder sich also dort hinein wählen können, denke ich mal, dass das so läuft. Und dann sind die da wunderbar aufgehoben.
Heißt denn auch,
wir machen jetzt vielleicht auch noch Folgendes. Seit dem 1. Februar haben wir die offene Ganztagsgrundschule um einen wichtigen Aspekt ergänzt. Wir haben den Lehrerstellenanteil verdoppelt. Das heißt, künftig ab diesem Februar können also auch Lehrer im Nachmittag tätig sein in der offenen Ganztagsgrundschule. Und gerade zum Förderunterricht von den Kindern, von denen Sie ja sparen, Frau May. Also das heißt, wir machen einerseits außerschulische Angebote von Kooperationspartnern, aber wir sagen auch, es muss der Förderaspekt stärker hineinkommen. Nachhilfe im Nachmittag beispielsweise. Und ich sage Ihnen, ich in Hersel an der Grundschule, da habe ich mal 6 Jahre den Förderverein geleitet, da habe ich die Betreuungsmaßnahme von 8 bis 1 aufgebaut seinerzeit mit dem Förderverein, die ging bei uns bis 2 Uhr. Ich weiß, dass viele Kinder gerade wegen der Übermittagsbetreuung so gerne in die Schule gingen. Also man muss eben auch sehen, wir haben jetzt Grundschüler. Grundschüler können sie jetzt nicht bis in den Nachmittag nur mit Unterricht beschäftigen. Das geht nicht, das überfordert Kinder. Also das heißt, sie müssen im Nachmittag durchaus andere Angebote bringen, die nicht unbedingt schulischer Art sind. In der Hauptschule ändert sich das schon. In der Hauptschule haben wir auch eine andere Konzeption für den neuen Ganztag in der Hauptschule. Da arbeiten wir stärker mit schulischen Inhalten und nur jetzt in den höheren Klassen mehr in Richtung Berufsorientierung, also an Handwerker auch mitwirken in den Hauptschulen. Das heißt, der Ganztag, glaube ich, ist ganz sicher ein wichtiges Element, gerade bei Kindern mit Migrationshintergrund, aber auch bei vielen deutschen Kindern, wo zu Hause vielleicht die Situation nicht die beste ist. Da ist nur eines ganz wichtig, was wir auch zum ersten Mal jetzt gemacht haben. Schulleiter sind verpflichtet, künftig die Eltern, die aus solchen Familien kommen, darauf hinzuweisen, dass es zum Beispiel eine soziale Staffelung geben kann des Elternbeitrags. Weil es sind häufig nicht die Kinder im Ganztag, die dorthin gehören. Daran müssen wir stärker arbeiten.
Alles über die weitere zukünftige Schulpolitik nach der Musik. Nordrhein-Westfalens Staatssekretär des Schulministeriums ist heute zu Gast bei Studio Merten und eine Grundschullehrerin. Und wir sprechen über die Schulpolitik und die Probleme, die es gibt. Unter anderem sollen die Schulbezirksgrenzen eventuell aufgehoben werden. Herr Wienanz, was sagen Sie dazu?
Die Schulbezirksgrenzen wollen wir deshalb aufheben, weil wir festgestellt haben, dass die Lebenswirklichkeit heute völlig verändert ist als wie früher. Es gibt durchaus vernünftige Gründe, dass man sein Kind nicht an der nächstgelegenen Grundschule anmelden möchte, beispielsweise weil man berufstätig ist, weil man eine andere Betreuungsmöglichkeit hat, beispielsweise weil es einen Betriebskindergarten gab und man dort andere Kinder getroffen hat. Also es gibt die unterschiedlichsten Gründe. Das können Sie zwar derzeit auch, Sie müssen aber einen wichtigen Grund haben, das muss genehmigt werden, das wird geprüft. Und wir sagen, wir wollen den Eltern diese Freiheit geben. Wir gehen aber trotzdem weiterhin davon aus, dass die überwiegende Anzahl der Eltern die nächstgelegene Grundschule aufsuchen wird. Wir machen aber auch eines ganz neu, indem wir nämlich den Eltern tatsächlich einen Anspruch auf den Besuch der nächstgelegenen Grundschule geben. Das heißt, das ist derzeit gar nicht immer gewährleistet, weil derzeit die Kommunen die Schulbezirksgrenzen festlegen. Und damit sie nicht unbedingt immer die nächstgelegene Grundschule erreichen, das werden wir künftig öffnen. Wir haben auch die Schulbezirksgrenzen faktisch in vielen Fällen aufgehoben, weil für eine katholische Bekenntnis- oder evangelische Bekenntnisgrundschule gilt der Schulbezirk nicht. Genauso für die Waldorfschule oder die Montessori-Schule, dann gilt das alles schon nicht. Also wir müssen über das Thema ehrlich diskutieren, dass es auch in vielen Dingen heute schon umgangen wird. Ich möchte auch nicht, dass Eltern ihre Kinder unter der Adresse der Großeltern anmelden, nur damit sie die Grundschule bekommen, die sie gerne möchten.
Was sagen Sie dazu, Frau May?
Ich sehe das Problem, dass das nachher dann doch trotzdem eine Ghettoisierung wird, wie es auch überall proklamiert wird. Und ich habe in meiner Schule diese Erfahrung auch machen müssen, dass also die deutsche Bevölkerung regelrecht zurückgegangen ist und Migranten und andere eben nachgewachsen sind. So, dass wir also von Deutschen wenig noch haben, deutschen Kindern, obwohl wir, und das ist das Verzwickte an der Sache, eine katholische Grundschule sind. Wir sind fast jetzt nur noch ausschließlich muslimisch.
Ja, aber Frau May, genau das ist ja das richtige Beispiel, was Sie sagen. Sie haben nur eben gesagt, noch 5 deutsche, richtig deutsche Kinder. Ja, das heißt, wir haben die Situation doch heute. Das heißt, sie verschärft sich nicht mehr, sondern die belasteten Schulen sind heute da. Und jetzt reden wir über das Thema. Wir haben aber gleichzeitig gesagt, wenn es diese Belastung gibt, werden wir die Personalsituation dieser Schulen verbessern. Wir werden allein zum 1.8. diesen Jahres 600 Grundschullehrerstellen an diese Schulen bringen. Wir haben eine neue, wir verteilen nicht auch diese 600 Lehrerstellen nicht mehr prozentual zur jeweiligen Bevölkerung, sondern wir haben einen sozioökonomischen Faktor gebildet und geben es ganz gezielt dort, wo belastete Schulen sind. Und das heißt,
also nicht nur die Hauptschulen, auch Grundschulen.
In die Grundschule. Wir reden jetzt von 600 Stellen nur für die Grundschule. Mhm. Bei der Hauptschule haben wir das gleiche gemacht mit 500 Stellen. Mhm. Das heißt, diese 600 Grundschulen kommen dahin zu, weil wir die Schulbezirksgrenzen auflösen wollen. Und ich sage Ihnen auch noch, vielleicht ist auch die Gefahr des Schulbezirks, dass wir gerade das Ghetto zusammenhalten. Es gibt durchaus auch muslimische Eltern, die sagen, ich möchte mein Kind gar nicht mehr an dieser Schule, ich möchte es an einer anderen Schule haben. Also durch die Auflösung, glaube ich, geben wir mehr Freiheit und die ganzen Befürchtungen, die da dran hängen, die nehmen wir sehr ernst. Aber ich sage Ihnen, diese diese Schulen, die Belastungsschulen, haben wir heute schon. Wir müssen uns denen nur mehr widmen. Wir müssen sie personell verbessern, wir müssen sie baulich verbessern, wir müssen sie attraktiv machen. Und wenn wir dort beispielsweise kleine Klassen haben, dann überlegen sie vielleicht auch wieder deutsche Eltern, ihr Kind dorthin zu schicken.
Denken Sie, dass es machbar ist, Frau May?
Kann ich nur hoffen, ich weiß es nicht.
Wollen wir hoffen, auf jeden Fall. Ein weiteres Thema, was uns natürlich hier im Bürgerradio, im Bürgerfunk interessiert, wir möchten gerne natürlich werben, dass das Bürgerradio in Zukunft auch weiter fortbestehen kann. Das Bürgerradio in Nordrhein-Westfalen hat ja im weitesten Sinne auch mit Bildung zu tun, das heißt mit der Vermittlung von Medienkompetenz durch Radioprojekte an Schulen. Wie ist denn Ihr Standpunkt dazu?
Ja, nun wissen Sie, dass ich der falsche Staatssekretär bin, den Sie jetzt befragen, weil es gibt ja einen Kollegen, den Herrn Kemper, der ist also für Medienfragen zuständig. Ich habe mich auch ein wenig informiert vor unserem heutigen Gespräch und weiß natürlich, dass wir in der Koalitionsvereinbarung festgelegt haben, über eine Neukonzeption des Bürgerfunks zu diskutieren, aber mit allen Beteiligten. Ich glaube nicht, dass das über den Kopf der Beteiligten gehen wird. Das, was Sie ansprachen über Schulklassen, die im Bürgerfunk mitwirken, das finde ich ganz wichtig.
Ja, wir wollten einfach auch das Bewusstsein erweitern und einfach darauf aufmerksam machen, welche großartige Arbeit Bürgerfunk-Ehrenamtler leisten. Ja. Alles, wie gesagt, ehrenamtlich, ohne Geld zu nehmen. Und wir gehen in die Schulen, arbeiten gemeinsam mit Lehrern, mit Schülern. Und die Schüler haben dadurch ja die Möglichkeit, in Werkstätten selber kreativ zu arbeiten und nicht nur das Konsumieren des Radios, sondern sie gestalten selbstverantwortlich mit. Mhm. Und da ist unser Appell und unser Wunsch, dass die Politiker das auch sehen und würdigen und auch in Zukunft dann auch ein Wort für den Bürgerfunk einlegen.
Also es war wichtig, dass Sie mich heute eingeladen haben. Wenn das Thema jetzt virulent wird mit der Landesregierung, dann habe ich jetzt den Hintergrund und weiß, worum es geht. Ehrlich gesagt, vor unserem Gespräch war ich in dem Thema jetzt nicht so, dem Thema nicht so vertraut, weiß aber und habe mir das auch im Ministerium sagen lassen, wie wichtig der Bürgerfunk ist, gerade über die Projekte, die in den Mitschulen laufen und dass ich die natürlich auch als wichtig ansehen werde und das werde ich auch, verspreche ich Ihnen, in die Gespräche, soweit ich doch beteiligt werde, einbringen.
Ja, das freut uns, Dankeschön. Jetzt zum Abschluss noch.
Ich hoffe, dass es uns gelingt jetzt, das, was wir an Neuerungen in der Bildungspolitik vorhaben, auch so vermitteln zu können. Es ist immer eine Schwierigkeit, tatsächlich das, was Sie wollen, auch in alle, die es interessiert, herüberzubringen. Das ist schwierig, das ist häufig ein Vermittlungsproblem. Wir sind natürlich auch in einer politischen Wettbewerbssituation, dass eine Opposition das auch nicht gut findet, was wir machen, ist natürlich. Aber ich hoffe, dass wir es schaffen können, auch das zu vermitteln, dass es uns vor allem um eines geht, um das Wohl der Kinder. Das steht für uns vollkommen im Vordergrund. Und ich glaube, dass wir unser Bildungssystem wirklich reformieren müssen. Als Vater von zwei Kindern habe ich das hautnah immer auch erlebt. Ich hatte gute Schulen für meine Kinder, habe noch gute Schulen für meine Kinder, habe aber das eine oder andere auch zu kritisieren gehabt. Und das hat jeder. Auch wenn man Lehrerin ist, weiß man auch, dass das nicht immer alles Gold ist. Es gibt, wo viel Licht ist, ist auch manchmal Schatten. Und diesen Schatten müssen wir beseitigen.
Also ich kann Ihnen nur Glück wünschen, denke ich mal, zu dem, was Sie vorhaben. Und kann auch nur hoffen, dass es tatsächlich im Endeffekt so wird, wie Sie sich das vorstellen. Dass es in der Bildung also Ruhe gibt und dass wir den Kindern mehr Bildung, auch Wertebildung mitgeben können letztlich, als es bisher der Fall war.
Wertebildung ist ja auch ein Thema, was wir dieser Tage öfters gehört haben in der Presse. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend hier zu sein. Auch Ihnen Dankeschön, Frau May, und wünsche Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute und vielen Dank nochmal.
Danke. Vielen Dank für die Einladung. Danke.